Wir leben mit der Krise. Philipp Hedemann, der für Reporter ohne Grenzen in New York arbeitet, schrieb mir vor Monaten, dass er wegen der katastrophalen Gesundheitssituation, die in dieser Millionenstadt herrscht, aus Sorge um seine Frau, um seine schwangere Frau, die Stadt verlassen hat, nach Berlin geflohen ist und sich dort in Quarantäne befindet. Es gibt in diesen Zeiten Tausende, Millionen von Geschichten, die ähnlich klingen. Da ist die eine Frau aus Michigan, Cassandra Brown heißt sie, die in der Pandemie innerhalb von 3 Tagen ihren Mann und ihren einzigen Sohn verliert und sich nicht von ihnen verabschieden kann. Aber sie hält sich an ihrem Glauben fest und der rettet sie über die Zeit und sie findet Halt für ihr Leben. Und wir um die Krise. Eigentlich geht es uns, zumindest in Deutschland, ganz gut, auch wenn wir die Zahlen hören, die ständig steigen. Wir laufen zwar wie seltsame Vögel durch die Supermärkte, aber woanders ist es viel schlimmer. Wenn wir sehen, dass da Riesenfelder ausgehoben werden für Gräber, Massengräber, für Menschen, die in der Pandemie gestorben sind. Wenn wir hören, dass in manchen südamerikanischen Städten zu bestimmten Zeiten Verwesungsgeruch durch die Straßen wabert, wenn wir im Fernsehen Bilder sehen, dass in Israel bombensichere Bunker umfunktioniert werden zu Nothospitälern, wenn wir hören, dass Menschen ihre Arbeit verlieren, weil schlicht keine Arbeit gemacht werden kann, weil alles heruntergefahren ist und es fehlt vielleicht nicht viel, dann wird uns das auch wieder treffen. Was dann? Wie gehen wir als Christen mit der Krise um? Nicht nur mit dieser Krise, sondern generell mit den großen Krisen, die uns getroffen haben. Wird es einen Neuanfang geben? Was lernen wir daraus? Können wir etwas mitnehmen? Hat das Ganze irgendeinen Sinn für uns? Die Adventisten haben ja Umfragen gemacht und festgestellt, dass wir eigentlich ganz gut bisher durch die Krise hindurchgekommen sind, weil wir gut beraten waren, über Jahrzehnte viel Technik zu investieren und so Gottesdienste auch zu Hause empfangen zu können. Aber ist das alles? Es gibt andere Umfragen. Ich habe neulich eine Umfrage gelesen, dass 25% aller katholischen Christen nach der Krise ihren Glauben aufgeben oder während der Krise ihren Glauben aufgeben. Bei den evangelischen Christen sieht es ein wenig besser aus, aber nicht viel besser. Und bei den freikirchlichen Gemeindechristen sind es immerhin noch über 10%. Nun sind das Prognosen, ob sie so eintreffen. Gott helfe, dass es nicht geschieht. Wir wissen es nicht. Aber das stellt uns doch die Frage, wie gehen wir mit Krisen um? Generell und in diesem persönlichen speziellen Fall. Wie übersteht der gläubige Christ in dieser Gesellschaft, in seiner Kirche, in der Gemeinde und in seinem Alltag die Krise? Glaubt er am Ende noch an den liebenden Gott, der alles trägt und hält und alles gut macht? Diese Krise ist für uns neu, so etwas haben wir noch nie erlebt, weltweit. Aber sie ist nicht neu in dem Sinne, dass immer wieder Krisen in unserem Leben, in unsere Kirche, in unsere Gesellschaft, in Europa und in der Welt aufbrechen und möglicherweise verstärkt aufbrechen werden. Wie gehen wir damit um? Es hat zu allen Zeiten einschneidende Krisen gegeben. Und eine dieser Krisen wird sogar in der Bibel erzählt. Und ich möchte euch einladen, mit mir ein Wort aus 1. Könige 19 zu lesen. Eine alte Krise, 1. Könige 19. Ich bitte, ihr habt Geduld genug, mit mir einen längeren Textabschnitt zu lesen. Ich sage jeweils die Verse an. 1. Könige 19, vom ersten Vers an. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast eine lange Reise. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Vers 11. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Vers 15. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Arab. Bis dahin. Dies ist eine Lehrgeschichte. Sie hat alle Zutaten einer heftigen Krise. 100 Jahre nach David war das Volk in zwei Reiche zerfallen, Nordreich und Südreich. Und beide bekämpften sich. Und die führenden Leute beider Reiche versuchten, die Menschen für sich zu gewinnen, sie zu überzeugen, dass ihr Weg, ihre Politik, ihre Religion die richtige ist. Ein Mann ragt in dieser Zeit aus der Geschichte heraus, Elia. Eigentlich heißt er Eliyahu. Und das heißt, Jahwe ist Gott. Und das heißt im Sinn, nur Jahwe ist Gott. Es gibt keinen anderen Gott. Und dieser Elia ist ein starker Mann. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, Gott zu vertreten. Er ist ein unerschrockener, kompromissloser Verteidiger der Position des Jahwe-Gottes. Und auf der anderen Seite sind die Verehrer des Baal. Baal ist ein großer internationaler Gott im Alten Orient, überall geläufig, weit verehrt. Baal heißt eigentlich Herr oder Besitzer, aber im Grunde genommen ist er ein Regengott, ein Wettergott, ein Gott, der für Segen, für Wachstum, für Prosperität, für Reichtum zuständig ist. Wer etwas auf sich hält in dieser Zeit, der muss sich Baal anhängen. Baal, das ist die neue Religion. Und diese beiden Exponenten, nun auf der einen Seite Isebel und auf der anderen Seite Elia, die beide starke Persönlichkeiten sind, beide erfolgreich sind, beide bewegen sie Massen, beide ziehen sie Leute an, die sorgen dafür, dass es nun zu einer Katastrophe kommt in diesem Volk. Diese Katastrophe ist unausweichlich. Ahab und Isabel stehen für das, was man damals moderne Politik und Gesellschaft nannte. Einerseits gehören sie zur korrupten Herrscherschicht, auf der anderen Seite geben sie sich volksverbunden. Sie bedienen die niedrigen Instinkte der Leute. Gebt doch dem Volk, was es glauben will, dann haben wir Ruhe. Heute würden sie mit Fake News Politik machen. Irgendwie kommt uns die Geschichte bekannt vor. Aber Isabel ist unerbittlich. Wer sich ihrer Philosophie entgegenstellt, der muss umgebracht werden. Und dagegen also Elia. Kompromisslos, er lässt sich nicht in die Ecke einer gestrigen Religion drängen, er riskiert alles für Gott und dies überaus erfolgreich, wie wir wissen. Aber das ist genau die Krise. Sie endet in einer Katastrophe. Am Karmel werden 450 Geistliche des Baal hingerichtet. Unvorstellbar. Mein großer Held seit frühester Kindheit schlachtet Menschen. Ich muss gestehen, dass mich das über alle Jahrzehnte meines Lebens tief erschüttert hat. Ein Schock für meine humanistische Ethik. Und das ist der Grund für die Krise. Auf der einen Seite kann Elia der Gottlosigkeit, der sozialen Ungerechtigkeit und der Volksverdummung nicht tatenlos zusehen und dagegen führt er einen unerbittlichen Krieg. Und auf der anderen Seite genau dieses Handeln, das er, wie wir lesen, im Auftrage Gottes vollbringt, führt dazu, dass er in seinem Volk, in seinem Erfolg zusammenbricht. Er kann nicht mehr. Eine Strafe Gottes? Nein. Ein ganz klares Nein, denn er hat im Auftrag Gottes gehandelt, auch wenn wir das bis heute nicht verstehen können. Und das, was wir erleben, auch wenn manche Leute in großen Religionen und Kirchen heute sagen, das, was wir erleben, diese Krise ist eine Strafe Gottes, ich glaube das nicht. Dies ist ein Weckruf Gottes. Dies ist ein großes Stoppzeichen Gottes, aber es ist nicht eine Strafe Gottes, sondern es geht darum, dass wir diese Zeit, diese Situation begreifen als einen Ruf Gottes an uns persönlich, an dich und mich, an unsere Gemeinde, an unsere Kirche, auch die Kirche da ganz oben und an unsere Gesellschaft. Wenn es eine Zukunft gibt für uns als Gesellschaft, als deutsche Gesellschaft, als europäische Gesellschaft, dann zeigt es, dass diese Krise uns belehrt, dass es so nicht weitergehen kann. Dass es also in Zukunft nicht nur um Wirtschaftswachstum, um Profit und um ähnliche Dinge, um persönlichen Vorteil gehen kann, sondern darum, dass wir einen Weg finden, gemeinsam auf einer Ebene, auf einer Linie miteinander zu leben. Dass es nicht mehr dieses ganz große Oben und Unten, Auseinanderscheren zwischen Arm und Reich, zwischen dem Norden und dem Süden geben kann, sondern dass wir einen Weg finden müssen, nach der Devise Gottes zu leben. Wir sind alle Kinder Gottes. Und darum glaube ich, dass wir als Christen und wir als Adventisten in dieser Zeit eine Aufgabe haben. Wir sind gesellschaftsorientiert in dieser Zeit. Wir haben die Aufgabe, den Menschen zu zeigen, dass diese Krise eine Bedeutung hat, einen Sinn hat für unsere Zeit, für uns persönlich und für unsere Gesellschaft. Krise heißt ja ganz einfach gesagt, so wie bisher geht es nicht weiter. Und das ist genau das, was Elia hier erlebt. Hoch und tief oder Hochzeit und Depression im eigentlichen Sinne. Gipfel und Absturz. Eben hatte er noch den größten Erfolg. Er hatte für Gott gesiegt, für alle sichtbar. Er hätte mit großem Stolz hintreten können und sagen, ich habe alles für Gott erreicht und er hätte weiter für Gott wirken können. Aber der Held von Karmel läuft um sein Leben. Er desertiert von seinem Auftrag und seinem Auftraggeber. er ist unendlich müde, lebensmüde. Und wie wir in Vers 4 lesen, Gott müde. Jetzt ist es genug, Herr, nimm meine Seele. Das heißt nichts anderes, so wie du bisher mit mir gelebt hast, wie ich bisher mit dir gewirkt habe, kann es nicht weitergehen. Ich bin am Ende, ich will nicht mehr. Elia will sterben. Was für ein Gegensatz. Der grandiose Sieger am Karmel läuft davon in die Wüste. Ganz oben angekommen, in den Abgrund gestürzt. Ich habe mich seit vielen, vielen Jahren immer wieder gefragt, warum lässt Gott diese Krise im Leben des Elia zu? So von meiner Kindheit an, wo ich die Geschichte immer wieder gehört habe, habe ich mich gefragt, was hätte dieser Elia nicht noch alles für Gott leisten können? So im Vollbesitz des Erfolges, seiner Kraft, was hätte er nicht bewegen können? Vielleicht wäre die Geschichte Israels ganz anders weiterverlaufen, als wir sie lesen. Aber Gott lässt diese Krise zu. Und warum? Das ist die Frage. Warum fährt Gott diesem super erfolgreichen Elia so heftig in die Quere, dass der zusammenbricht? Weshalb diese Krise heute, wo wir doch eigentlich, wie man so salopp sagt, einen guten Lauf hatten, wo wir doch erfolgreich waren, wir persönlich in unserem Berufsleben, in unseren Gemeinden, in unserer Familie, wo wir heute sagen, so hätte es eigentlich weitergehen können, auch für uns natürlich als deutsche Gesellschaft. Wo geht es so gut wie bei uns? Warum diese Krise? Gott, was soll das? Wenn wir uns die Gestalt des Elia ansehen, dann haben wir den Eindruck, es stehen vor uns zwei Persönlichkeiten. Auf der einen Seite Elia der Eiferer. Nur an dieser Stelle in der hebräischen Bibel des Alten Testaments steht, ich habe eifrig geeifert. Deutsche Übersetzer sagen dann, ich war von Eifer entbrannt für Gott. Das heißt, ich habe alles getan, ich habe alles gegeben. Meine ganze Autorität, meine ganze Kraft für Gott investiert. Und nun bin ich am Ende. Und auf der anderen Seite also Elia, das ist die andere Persönlichkeit, Elia der Ausgebrannte. Zweimal sagt er, ich habe alles gegeben, aber meine Mission war erfolglos. Und er sagt sogar, ich bin gescheitert, auch in meinem Volk. Ich bin nicht besser als die, die vor mir gearbeitet haben. Und auch das ist etwas, was mich bewegt, wenn ich über dieses Bibelwort nachdenke. Ob vielleicht mancher Eiferer für Gott, der alles gegeben hat, gescheitert ist an seiner Gemeinde, an meiner Gemeinde, an mir, an meinem Unglauben. Daran, dass ich in der Gemeinde mich durchsetzen will. Am Klüngelwesen und an Gruppeninteressen der Gemeinde. Das könnte durchaus sein. Vielleicht nicht in Lüneburg, das mag sein. Aber ich kenne manche Gemeinde, wo ich das auch in meiner Gemeinde sagen würde. Dass wir Männer und Frauen, die für Gott alles investiert haben, am Ende allein lassen. Dass sie verzweifeln und ausgebrannt sind. Elia läuft um sein Leben. Nach der Morddrohung flieht er von Samaria bis über die Grenzen des Reiches in den Negev. Beersheba wird erwähnt. 240 Kilometer. Nach allem, was uns die Archäologen sagen, ist er mindestens eine Woche unterwegs dafür. Eine Woche, wo er nachdenkt, wo er flieht, wo er versucht, Abstand zu gewinnen von dem, was er bisher erlebt hat. Schließlich trennt er sich von dem letzten Verbündeten, seinem Helfer, und begibt sich in selbstgewählte Isolation. Da liegt er in der Wüste unter einem Ginsterbusch und will nur noch sterben. Wüste. Das ist vermutlich eine Lokalbeschreibung, aber es ist mehr. Es ist die Beschreibung seiner Situation. Die Wüste, das war für den Orientalen kein Ort, wo man sich gern hinbewegte, sondern den Flohmann. Wüste war das Ende der Welt, Ende der Lebensmöglichkeiten. Nicht wie die modernen Touristen, die heute in speziellen Autos in die Wüste fahren, um dann zu erleben, dass dort so und so viel 1000 Kilometer nichts ist. Für Elia ist das das Ende der Welt. Da liegt er unter einem Busch, in seinem Burnout schläft er ein. Allein übrig geblieben, sagt er. Isoliert. Manche unserer Schwestern und Brüder und vielleicht du und ich, wir erleben auch solche Wüstenzeiten. Solche Zeiten, wo wir ans Ende kommen. Wo wir sagen, es geht nicht mehr. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr. Wüstenzeiten, in denen wir isoliert sind. Auch in unseren Gottesdiensten und auch in unserem persönlichen Verhältnis zu Gott weiter existieren oder ob es einen Einbruch gibt, von dem wir uns nicht mehr erholen. Keiner weiß das. Aber eins ist klar, für den einsamen Propheten Elia, der hier unter dem Ginsterbusch liegt, ist die Wüste eine Etappe und nicht das Ende. Das ist eine ganz entscheidende Aussage. Diese Position ist zwar eine ganz wichtige Stelle in seiner Biografie, die alles ändert, was dann kommt, sondern Gott hat noch viel mehr mit ihm vor. Wir haben als Christen gelegentlich den Eindruck, dass es nicht weitergeht. Und dann will ich mich festhalten an diesem Bibelwort, in dem Elia geholfen wird, Mut zugesprochen wird und er nicht mit einem Gerichtswort konfrontiert wird. Da steht nicht geschrieben, dass der Herr sagt, Elia, wie konntest du nur mir nicht vertrauen, dass ich einen Weg für dich finde? Wie konntest du nur aufgeben? Wie konntest du nur dein Leben beenden wollen? Hier steht kein Gerichtswort. Und deshalb, Schwestern und Brüder, das ist mir wichtig, die Krise, so schlimm sie uns auch packen mag, ist erlaubt in meinem Glaubensleben. Es ist erlaubt, am Ende zu sein. Es ist erlaubt, zu verzweifeln, keinen Boden mehr unter den Füßen zu haben, ausgebrannt zu sein. Es ist erlaubt, so mit Gott zu hadern, wie es hier von Elia berichtet wird. Herr, nimm meine Seele. Also auch diese unendliche Müdigkeit, diese Lebensmüdigkeit, diese Gottmüdigkeit ist erlaubt. Das heißt, das ist ein Stück meines christlichen Lebens, meiner christlichen Erfahrung, dass ich so vor Gott stehen darf. Und deshalb ist die Wüste kein Ende. Wenn wir begreifen, dass diese Krise eine Bedeutung hat, auch wenn wir noch nicht wissen, welche. Wenn wir diese Krise bewusst annehmen, wenn wir, wie wir im Deutschen sagen, die Füße stillhalten, wenn wir diese erzwungene Inaktivität akzeptieren, dann kann etwas Neues aufbrechen. Aber nicht, wenn wir ständig versuchen, mit den Füßen zu scharren und weiterzumachen. Und dann, und ich liebe diese Geschichte, Elia erfährt, während er schläft, dass Gott sich um ihn kümmert. Zweimal steht hier, damit es auch der Dümmste versteht, steht hier, als er sich erhebt, da steht da zu seinen Häupten, lag ein Fladenbrot. Da muss ich wieder sagen, ich liebe diese Stelle. Eigentlich steht hier ein auf Stein ofengebackenes Brot, so ein Fladenbrot, wie man es im Orient hat. Also nicht diese Brote, die wir haben, sondern es sind diese roten, großen Teller. Heute wird das auf Metall gebacken, 1 Meter Durchmesser, und da wird das gebacken. Ich habe wunderschöne Bilder, würde ich euch gerne mal zeigen. Das heißt also, wer da an einem solchen Steinofen vorbeikommt, der riecht Lust auf Leben. Das macht Gott. Und das ist typisch für die Elia-Geschichte. In dem ganzen Elia-Zyklus, vom Anfang, von der ersten Geschichte bis zur letzten Geschichte, werdet ihr immer wieder dieses eine Thema finden: Gott sorgt, Witwe von Zarephat und so weiter und so fort. Immer wieder Geschichte: Verlass dich auf ihn, er sorgt, er bringt dich durch. Also Wüste ist nicht das Ende, es geht weiter. Gott sorgt für dich. Gott sorgt dafür, dass du nicht untergehst. Anders als der menschengemachte Baal, der Wettergott sein wollte und nur Dürre hervorbrachte. Also ist die Wüste Etappe und nicht das Ende. Und dann kommt ein entscheidender Schritt ins Leben. Elia speist, er legt sich wieder hin und schläft, der Engel weckt ihn und dann soll er marschieren. 40 Tage, 40 Nächte. Das war auch ein großes Stück Arbeit, das er vor sich hatte, von der Wüste des Negev bis zum Gipfel des Sinai sind es über 400 Kilometer, über oder knapp unter, das weiß ich jetzt nicht, also rund 400 Kilometer. Heute fliegen wir das in einer Stunde. Damals ist er 40 Tage und 40 Nächte unterwegs. Die Nächte werden deshalb erwähnt, weil man in der Dämmerung wanderte, nicht in der Hitze des Tages. 40 Tage braucht Elia, um mit seiner bisherigen Geschichte zu Ende zu kommen. 40 Tage Vorbereitung. Präparation, 40 Tage Quarantänewanderung. Dieser Topos der 40 Tage ist ja in der Bibel festgelegt, nicht? Wir kennen diese 40 Tage, 40 Tage Fasten, 40 Tage Vorbereitung auf Pfingsten und so weiter und so fort. 40 Tage heißt, das ist die Zeit, in der etwas entwickelt wird, ist die Zeit, nach der etwas Entscheidendes kommt. Nachdem das Alte abgeschlossen ist, kommt etwas Neues. Das drückt sogar das Wort Quarantäne aus. Ich weiß nicht, ob uns bekannt ist, das Wort Quarantäne kommt aus dem Lateinisch, Französisch, Italienischen und kommt von 40, schlicht 40. Das war die Zeit, in der vor Venedig die Schiffe auf Rede liegen mussten, bis klar war, ob die Besatzung die Pest hatte oder nicht. Da musste sich das entwickeln. Da musste es sich zeigen, ob das Leben weitergeht. 40 Tage und 40 Nächte Vorbereitung auf das Eigentliche. 40 Tage, bis Elia begriffen hat, dass die Wüste überwunden ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir begreifen, dass Elia sich hätte auch als ein Eremit in der Wüste weiter einschließen können. Es gibt in dieser Zeit und später bis in unsere Zeit heute viele Mönche, die in der Wüste leben. Das ist durchaus etwas Attraktives für manche Menschen. Aber Elia musste begreifen, dass Gott etwas anderes mit ihm vorhatte, dass die Wüste nicht das Ende ist, sondern dass das Eigentliche noch bevorsteht. Auch unsere Quarantäne ist eine Zäsur auf Zeit, auf Abruf. Auch unsere Kirchenquarantäne, diese, entschuldigt den Ausdruck, Pantoffelgottesdienste mit Hobschelle. Ein großer Segen, dass wir das haben, ohne jeden Zweifel. Ich bin sehr glücklich darüber. Aber das kann nicht das Ziel sein. Das ist nicht das, was wir eigentlich brauchen für uns. Denn es könnte sein, dass wir uns da einrichten dass wir uns dann nicht mehr mit unseren Schwestern und Brüdern herumschlagen müssen, die wir auch im Gottesdienst sehen, die wir nun beileibe nicht jeden Tag sehen mögen. Kommt ein Bruder nach dem Gottesdienst zu mir und sagt, weißt du, eigentlich gehe ich ja nicht in den Gottesdienst. Diesen Gottesdienststress muss ich nicht haben. Aber natürlich brauchen wir die lebendige Begegnung. Natürlich ist diese Einsamkeit, die Isolation, auch unsere Schwestern und Brüder, die uns hören und vielleicht sehen, nicht das, was Gott von uns will, sondern Gott will, dass wir zusammenkommen, dass wir ihm begegnen, hier auch in der Gemeinschaft. Denn auf die Dauer führt dieser private Gottesdienstservice zu künstlich ernährten, kranken Christen. Wir brauchen die Begegnung miteinander. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns dieser Frage stellen. Ich wünschte, ich hätte Zeit, noch über die Naturwunder zu sprechen, von denen dann die Rede ist. Das ist ja so ein Intermezzo, eigentlich eine Ouvertüre auf das hin, was dann eigentlich geschieht. Sturm, Erdbeben, Feuer. Aber das Eigentliche kommt dann. Wie heraus aus der Krise? Wann ist das Ende der Krise Elias erreicht? Als Gott zu ihm spricht. Das ist der entscheidende Punkt. Das Ende der Krise ist da, als Gott mit ihm redet und als Gott mit Elia bespricht, was seine nächste Aufgabe ist. Das ist das Ende der Krise. Also nicht die Analyse, dass wir sagen, so jetzt gehen die Infektionszahlen zurück und nun können wir wieder ein normales Leben führen. Also so eine Analyse, dass es wieder aufwärts geht, dass das Leben geöffnet werden kann. Keine Entscheidung, die Elia so positiv fällt und sagt, jetzt bin ich wieder stark. Das Ende der Krise ist da, als er begreift, dass Gott mit ihm redet. Das Ende der Krise für dich und mich ist gekommen, wenn ich begriffen habe, dass Gott mit mir redet. Der Restart, wie wir modern sagen, unsere Gemeinde und Kirche ist dann möglich, wenn wir begreifen, dass Gottes Wort im Zentrum steht und nicht Beschlüsse und nicht Spaltungstendenzen. Und nicht das Bemühen, sich durchzusetzen mit irgendwelchen Ideen, ob jung oder alt. Wenn wir als Adventgemeinde wieder anfangen, das Wort Gottes in den Mittelpunkt zu rücken und zu sagen, das ist unsere Stärke, dann, so meine ich, ist meine Krise vorbei. Und dann, meine ich, haben wir als Gemeinde, als Kirche eine große Perspektive vor uns. Ich denke, es ist wichtig, dass ich das mit nach Hause nehme, weil dann auch der Auftrag kommen kann, geh, so steht es Vers 15, wende dich auf deinem Weg, das ist im alten Hebräisch etwas kompliziert formuliert, auf deinem Weg in die Wüste nach Damaskus. Das war kein Pappenstiel. Elia hatte circa 700 Kilometer Fußmarsch vor sich. Wieder durch die Wüste, zurück an den Ort, wo er verfolgt war, ohne die Gewissheit, dass er verschont würde. Aber mit dem starken Gott im Rücken, der ihn gesandt hat und der ihm eine große Aufgabe gegeben hat. Ich habe nicht die Zeit, das ausführlich darzustellen, aber wenn ihr euch die Schlussverse dieser Geschichte anseht, da wird ganz deutlich, was hier geschieht. In Vers 15 sagt Gott, geh. Und dann kommt so ein Dialog und in Vers 19 steht, und er ging. Und das ist das Entscheidende. Elia hat begriffen, nach der Krise habe ich eine neue Kraft. Bin ich ein anderer Mensch? Kann ich vor Gott wirken in einer Art und Weise, die ich bisher noch gar nicht kannte? Und das, Schwestern und Brüder, ist die Chance, die wir in dieser Krise wahrnehmen können. Ich glaube, es geht darum, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Ich glaube, es geht darum, dass wir begreifen, welchen Sinn unser Christsein und unser Menschsein in dieser Gesellschaft hat. Dass wir begreifen, was wirklich wichtig ist. Dass wir vielleicht Verlangen gewinnen nach gemeinsamem Studium des Wortes Gottes. Es ist eine große Freude, wenn man Bibelstunden in einer Gemeinde haben kann, wie ihr das habt. Ich glaube, das ist das A und O. Ich meine, dass wir bei allem, was wir beschließen müssen, das nicht aus dem Auge verlieren dürfen. Dass wir nicht von Beschlüssen leben und nicht von Handbuchformulierungen leben, sondern dass wir von dem Wort Gottes leben. Das ist die Stärke der Adventgemeinde oder wir haben keine. Und genau darum geht es in dieser Geschichte, dass Elia Gott gegenübersteht. Er tritt auf den Berg, kommt aus seiner Höhle heraus, steht vor Gott und Gott redet mit ihm. Das ist das Entscheidende. Und deshalb kann Elia zurückgehen in die Welt, in die Gott ihn geschickt hat. Und hat eine große Botschaft gegen die ganze Selbstbedienungsmentalität, gegen die Priorität des bequemen, satten Lebens, gegen das, was wir in der Wissenschaft Sozialdarwinismus nennen, wo also der Stärkere und nur der Stärkere überlebt. Elia hat die Aufgabe, der Welt zu zeigen, zu sagen, dass es auch anders geht als nur mit Materialismus. Wie heraus aus der Krise? Was bleibt? Was bleibt aus dieser alten Lehrgeschichte für uns heute, für unsere Krisenbewältigung? Vielleicht ein paar Sätze zum Mitnehmen. Da lese ich, es ist genug, Herr. Das heißt, ich kann nicht mehr. Und dieses Ich kann nicht mehr und will nicht mehr ist etwas, was ich in meinem Glaubensleben durchaus haben und erleben und ausleben kann. Das gehört zu meinem Glauben. Die Krise gehört zu meinem Glauben. Ich lese, er sah sich um, da war frisch gebackenes Fladenbrot und ein Krug Wasser. Mit Gott gibt es, was du brauchst, auch in der größten Krise. Er sorgt, dass du nicht untergehst. Darauf kannst du dich verlassen. Hier steht, Gott ruft heraus, komm heraus aus deiner Höhle und tritt auf den Berg vor den Herrn. Gott macht neu. Gott ist der Initiator. Gott ist der, der die Krise beendet, ist der Neubeginner. Ich lese und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Neustart des Lebens hängt von der Begegnung mit Gott ab, von der Begegnung mit dem Wort Gottes ab. Nicht von Beschlüssen und Aufrufen und Selbstmut machen. Restart ist möglich, wenn wir begreifen, dass das Zentrum unseres Glaubens das Wort Gottes ist. Und schließlich, ich lese, geh wieder deines Weges durch die Wüste und geh hinein. Hinein ins Leben, in die Aufgabe, die Gott dir gibt. Nach Damaskus damals, heute nach Lüneburg, Hamburg, in unsere Aufgaben, die Gott uns stellt. Eine Aufgabe, ein neues Ziel. Gott sorgt dafür, dass wir nicht in unserer Krise stecken bleiben. Er schafft eine neue Perspektive, eine Zukunft, die wir brauchen. Gott schenke uns das in seiner Gnade. Amen.